Guten Morgen und herzlich willkommen zurück aus dem Wochenende. Ich bin Payam Mousavi vom Audiovermarkter RMS und arbeite dort als Audio Sales Manager. Kommen Sie gut in diese Woche und bleiben Sie gesund. Heute ist Montag, der 22. April. Und jetzt Podcast ab für Episode 139.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Also besonders der Hinweis in Richtung bleiben Sie gesund. Da hast du absolut recht und wir schließen uns vorbehaltlos an. Mein Name ist Marcel Becker und hier sind unsere Themen für diesen Montag. Wie funktioniert Integration in unserer Stadt? Wir hätten da gleich mal ein Beispiel anzubieten, bei dem, also behaupte ich jetzt mal, jeder sofort sagt, ja, so stelle ich mir das vor, so muss das laufen. Wir schauen uns außerdem den neuen Energiepark Hafen an. Hier kommt eine Thermoskanne und ein neuer Elbtunnel ins Spiel. Wozu brauchen wir das? Und wem hilft das? Die Antwort in wenigen Minuten. Wir fangen allerdings an mit der Fußball-Europameisterschaft. Wie bereitet sich unsere Stadt auf das Fanfest vor? Hashtag Sicherheit. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Dieses Thema macht keine gute Laune. Ist doch klar. Wie auch. Aber man ist auch immer hin und her gerissen. Einerseits neigt man dazu, im Vorfeld von Großereignissen wie des geplanten Fanfests auf dem Heiligen Geistfeld während der EM im Sommer zu sagen, ach, übertreibt ihr das nicht mit den Sicherheitsmaßnahmen, mit der Polizeipräsenz, mit den Kontrollen? Auf der anderen Seite sind wir alle schnell wieder dabei, wenn etwas in der Richtung passiert, zum Beispiel ein Anschlag. Dann verkünden wir gern laut unseren Unmut. Also, wieso hat denn das niemand verhindert? Haben die Sicherheitsbehörden und die Polizei wohl ihren Job nicht gemacht? Alexander Berthold, unser Lokalreporter, jetzt bei uns im Podcaststudio. Du kennst die geplanten Sicherheitsmaßnahmen für das Fanfest, Alex. Bevor du sie etwas detaillierter vorstellst, deine Einschätzung, angemessen oder findest du irgendwas daran überzogen?
Es ist alternativlos angesichts der weltpolitischen Lage und den Vorkommnissen jetzt jüngst in Moskau, wo auf eine Konzerthalle ein Anschlag verübt wurde. Es geht nicht anders. Also wenn man eine Großveranstaltung ausrichtet, ist es alternativlos, die maximale Sicherheit zu garantieren. Und die Verantwortlichen sind sich sicher, dass sie ein Konzept haben, das State of the Art ist, das maximale Sicherheit möglich macht. Garantien gibt es nicht, das wissen wir beide. Aber sie sehen sich gut vorbereitet auf dieses Fanfest.
Dann nenn doch mal ein paar Details. Wir stellen uns vor, wie viele Leute dürfen da ungefähr rauf?
Der gesamte Bereich ist in zwei Teile aufgeteilt. Eine sogenannte Fanzone, das ist so ein kleines Dorf, wo dann so Mitmachaktionen sind, wo Fressbuden sind, wo du dich bemalen kannst mit Fahnen im Gesicht. Das ist für 10.000 Leute konzipiert. Die Public Viewing Area ist für 40.000 konzipiert, also für insgesamt 50.000 Leute. Eine beachtliche Zahl, die alle einzeln kontrolliert werden. Es ist wie im Fußballstadion. Ne? Es gibt einen Eingangsbereich, es gibt vier Haupteingänge mit 18 Schleusen. Und dann wirst du kontrolliert. Taschen, Hosentaschen, Rucksäcke. Und ja, der Fußballfan wird ein bisschen Geduld mitbringen müssen, wenn er das Areal betritt.
Ja, das ist das eine. Und das zweite, vielleicht kannst du dazu schon etwas sagen, weil wir alle wissen, und ich will gar nicht erst immer mit diesem Geldthema anfangen, aber es ist ja einfach so, es ist alles sehr, sehr teuer. So, wenn ich jetzt zum Fanfest gehe, darf ich mir überhaupt selber Verpflegung mitnehmen?
Du darfst ja auf keinen Fall Glasflaschen mitnehmen, das ist auf jeden Fall so, das wären potenzielle Wurfgeschosse. Ob man dir jetzt zwingend dein Butterbrot abnehmen würde, wage ich zu bezweifeln, du kannst es ja gerne mal versuchen. Ich weiß ja nicht, wie gut du werfen kannst.
Ja, es kommt drauf an, wie alt das Brot ist.
Das stimmt, es kann hart sein, aber das glaube ich nicht bei dir im Haus. Also man sollte auf große Gegenstände, auch wie Fahnen, die länger als 1,50 Meter sind beispielsweise, verzichten. Und einfach mit minimalem Gepäck da anreisen, weil im Zweifel sagt der Ordnungsdienst, sorry, kriegst du nicht mit rein.
Jetzt müssen wir trotzdem, und bitte für alle Podcast-Freunde, die uns jetzt hören, nicht als Panikmacher auslegen, aber die Frage muss man sich natürlich stellen. Für den Fall, dass etwas passiert, ist es ja der Horror für alle Beteiligten, auch für die Sicherheitskräfte. Es bricht Panik aus bei diesen 50.000 Menschen. Was passiert dann? Welche Sicherheitsvorkehrungen kann man überhaupt für so einen Fall treffen?
Also was erstmal interessant ist, es kommt erstmals auf dem Heiligen Geistfeld ein sogenanntes Crowd-Management-System zum Einsatz. Es sind Sensoren, die in Echtzeit dokumentieren, wo auf dem Areal sich wie viele Menschen aufhalten. Dass man einen Überblick hat, wo man beispielsweise als erstes evakuieren muss. Es wird zu den vier Haupteingängen diverse Notausgänge geben. Es wird außerhalb des Heiligen Geistfelds Ausgleichsflächen geben. Das heißt, die Menschen werden nicht evakuiert und einfach in die Straßen gelassen, sondern es wird so Sammelpunkte geben auf allen Seiten, sodass die Menschen dort Schutz suchen können.
Ich weiß immer nicht, ob solche Zahlen eigentlich in die Öffentlichkeit kommen, aber vielleicht kriegt man trotzdem so einen Ansatz, was da an Organisationsaufwand dahinter steckt. Wie viele Personen werden im Einsatz sein? Haben Sie da irgendeine Zahl genannt?
Also grundsätzlich halten Sie sich natürlich sehr bedeckt, was Details dieses Konzepts angeht, weil es natürlich keine Anleitung für Terroristen sein soll, ehrlicherweise. Es werden 160 Sicherheitskräfte pro Tag dort eingesetzt, plus eine Polizeipräsenz. Und natürlich bei Bedarf sind natürlich auch Feuerwehr- und Sanitätskräfte A schon vor Ort und B relativ schnell dann auch am Heiligen Geistfeld.
Unser Lokalreporter Alexander Berthold über das Sicherheitskonzept für das Fanfest auf dem Heiligen Geistfeld. Danke, Alex. Wer regelmäßig die A7 nutzt, ist jetzt möglicherweise etwas im Vorteil. Denn dann haben Sie, liebe Podcast-Freunde, südlich der Elbe schon dieses Ding gesehen. Also so eine rostige, sehr, sehr große Thermoskanne. Was zum Henker ist das? Unser Kollege aus dem Abendblatt-Ressort Landespolitik, Andreas Dey, war vor Ort, hat sich das alles angesehen und kann uns auch noch bei der Gelegenheit von einem neuen Elbtunnel berichten. Andreas, dieses rostige Ungetüm und ein neuer Elbtunnel, bitte kläre uns auf.
Ja, die gehören beide im Prinzip zu dem Energiepark Hafen, mit dem das Kohlekraftwerk Wedel ersetzt werden soll. Also es geht im weitesten Sinne um die Energiewende, weg von der Kohle hin zu erneuerbaren Energien. Dafür baut man da an der A7 südlich des Elbtunnels einen Energiepark mit ganz viel Kraftwerksmix, da können wir gleich noch drauf eingehen. Und von diesem Energiepark führt dann ein neuer Elbtunnel, wie der Name schon sagt, unter der Elbe hindurch, in den Norden der Stadt, kommt in Altona wieder raus und schließt dann da an die alte Fernwärmeleitung an.
Dieser Elbtunnel, also damit jetzt nicht jemand sagt, hurra, hurra, das wird mit dem Verkehr, da passt natürlich kein Auto durch. Dafür ist es nicht gedacht.
Ja, rein theoretisch würde ein Auto durchpassen, hat so 3,5 Meter Durchmesser, aber ist nicht vorgesehen. Also da.
Wofür brauchen Sie denn den Tunnel?
Ja, da liegt die Fernwärmeleitung drin. Also das warme Wasser wird eben von der Dradenau südlich der Elbe, wo es erzeugt wird, durch den Tunnel in den Norden geschickt und mit einer zweiten Leitung fließt es wieder zurück. Die liegen so übereinander und daneben ist ein Gang, durch den dann die Arbeiter gehen können, wenn sie irgendwie an den Leitungen arbeiten müssen.
Man sieht diese Thermoskanne auch und einige werden sich ja wahrscheinlich gewundert haben, was das ist. Im Moment sieht es sehr rostig aus.
Genau, ging mir selbst mehrfach so, dass ich da vorbeigefahren bin und dachte, was ist denn das? Ne, so ein großer Turm und wie gesagt, komplett verrostet von außen. Man denkt sich, was machen die da? Und das ist Teil dieses Energieparks, das ist der Wärmespeicher. Also da sind die, oder werden sie später in der Lage sein, überschüssige Wärme, die sie zugeliefert bekommen, quasi umzuwandeln in warmes Wasser, das sie in diesen Speicher leiten. Und wenn sie dann mehr Wärmebedarf haben, können sie dieses Wasser dort wieder entnehmen.
So, und dieses Rostige kommt auch weg?
Ja, das wird man zumindest nicht mehr sehen. Das ist einfach Schwarzstahl, der rostet halt und der kriegt aber eine Verkleidung später und das Ganze wird sogar noch begrünt bis zur halben Höhe, sodass man dann leider, muss man fast sagen, diese rostige Tonne dann nicht mehr sieht.
Ja, und es ist ja noch mehr auf dieser rostigen Tonne, wie ich deinem Artikel entnommen habe. Mickey Maus und Pluto oder was haben die Leute darauf gemalt?
Ja, genau, so Comicfiguren und die beiden und noch ein paar andere, relativ groß auch. Sieht ganz lustig aus, also kann man fast als Kunst am Bau bezeichnen.
Genau, aber bald halt weg. Aber nochmal zurück zu dem, was du ja schon angesprochen hast. Und das ist ja am Ende auch das Entscheidende wahrscheinlich bei diesem Energiepark, der Energiemix. Wie genau müssen wir uns das vorstellen? Also was hat die Stadt am Ende davon?
Ja, Fernwärme. Also 200.000-300.000 Haushalte können darüber beheizt werden. Das wird erzeugt im Wesentlichen durch industrielle Abwärme. Da ist ja die Müllverbrennungsanlage Altenwerder ist direkt nebenan. Die liefert Wärme. Dann ist nicht weit entfernt ist das große Hamburger Klärwerk an der Elbe. Da wird so eine Abwasserwärmepumpe installiert, sodass man aus dem Abwasser Wärme entzieht und das auch dann nutzt, um wiederum Fernwärme zu erzeugen. Dann sind da diverse große Industriebetriebe drumherum, ArcelorMittal und ein paar andere, die man hoffentlich auch alle anschließen wird. Das heißt, die werden auch ihre industrielle Abwärme dorthin liefern. Und aus allem zusammen gewinnt man dann halt eben die Wärme, die man braucht, um die Wohnungen zu heizen.
Das, was dort entsteht, Andreas, reicht das denn aber auch durchgehend das ganze Jahr? Weil wir kennen das ja alle, dass immer Menschen sagen, naja, mit der Sonne und dann mit der Erdgang. Reicht das dann, um die Menschen, die dort angeschlossen sind, zu versorgen? Oder gibt es da möglicherweise auch ein Limit?
Nein, das reicht das ganze Jahr über für die Haushalte, aber es ist nicht ausschließlich erneuerbare Energie, sondern im Moment geht man so von 50-55% aus und in den kalten Monaten muss man halt dieses Gaskraftwerk dazuschalten und man hofft, dass durch das Anschließen noch weiterer Industriebetriebe der Anteil an Gas, den man da verfeuern muss, sukzessive immer weniger wird. Aber dass der Energiepark Hafen, der ist grundsätzlich in der Lage, die so viel Wärme zu erzeugen, wie benötigt wird. Wobei der nur ein Baustein ist, es gibt noch einen zweiten großen, das wird dann der Energiepark Tiefstack. Da haben wir ja noch ein Kohlekraftwerk, das soll 2030 abgeschaltet werden und wird dann in ähnlicher Form auch durch einen Mix aus ganz vielen Energieerzeugungsanlagen ersetzen. Das nennt sich dann Energiepark Tiefstack.
Danke, Andreas. Was für ein gigantisches Projekt, der Energiepark Hafen. Wenn Sie nicht täglich über die A7 fahren und sich diese Bilder deshalb nicht so richtig vorstellen können, Stichwort rostige Thermoskanne, dann bitte nochmal auf abendblatt.de klicken. Viele Infos und natürlich die entsprechenden Fotos. Gibt auch noch einen Star Wars Bezug zu sehen. Und dafür geht der Dank sowohl an unseren Kollegen Andreas Dey sowie an unseren Fotografen Thorsten Alf. Ich bin ja immer noch eher einer der neueren Mitarbeiter hier beim Abendblatt. Bin seit September im Haus und mit diesem Podcast erst seit November am Start. Deshalb gibt es durchaus Bereiche, die mich nach wie vor überraschen, weil ich noch nicht alles kennengelernt, noch nicht alles verinnerlicht habe. Dazu gehören immer wieder beeindruckende Charity-Projekte von unserem Verein Hamburger Abendblatt hilft. Unsere Vereinsvorsitzende Sabine Tesche ist heute Morgen kurz im Podcaststudio dabei. Es geht um ein großartiges Projekt, welches gezielt etwas für die Integration von Flüchtlingen tut. Und das, meiner Meinung nach, in absolut vorbildlicher Art und Weise. Sabine, bitte erzähl uns von dieser wunderbaren Einrichtung und von dem anstehenden Jubiläum.
Ja, das ist das Schrödinger City Kids im Schanzenpark und ehrlicherweise habe ich das so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, dass wir das jetzt 2 Jahre feiern, weil es war eigentlich nur für ein halbes Jahr ausgelegt. Es war nämlich gedacht als eine Oase für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer und ihre Kinder. Wir haben das zusammen damals im April mit der ukrainischen Generalkonsulin mit mehr als 1000 geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer eröffnet, haben gedacht, okay, der Krieg geht vielleicht ein halbes Jahr, hatten dafür auch schon Gelder bereitgegeben und dann sind wir jetzt bei 2 Jahren und es ist kein Ende in Sicht. Aber gleichzeitig muss man sagen, hat sich dieses Projekt enorm etabliert in der Stadt. Es ist eine Oase geworden für diese vor allem Frauen, die dort an 3 Tagen die Woche, nämlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kommen, so zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr und dort Deutsch lernen und zwar richtig, richtig gut Deutsch lernen bei einem Deutsch-Russen, was besonders schön ist. Vorher in ihren B1, B2 Kursen waren und ich treffe die ja ganz regelmäßig inzwischen. Viele von denen fließend Deutsch sprechen.
Das ist ja mit der Sprache, haben wir auch schon des Öfteren drüber gesprochen, ist ja einfach ein Grundelement beim Thema Integration. Mit können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wenn wir uns da oder beziehungsweise du organisierst das, aber wenn wir als Hamburger Abendblatt uns da so engagieren, können wir ja alle nur stolz drauf sein. Ich würde gerne schon nochmal auf den Punkt zurückkommen, den du eben so im Nebensatz eigentlich, du hast dabei gelächelt, als du das gesagt hast, ein Deutsch-Russe, gab das da Vorbehalte möglicherweise oder ist das einfach akzeptiert worden von allen Beteiligten?
Ich glaube, dass innerlich vielleicht, das kann ich natürlich nicht wissen, aber ich glaube schon innerlich natürlich Deutsch-Russe schon, Mischa heißt er. Natürlich gibt es alle Art von Russen, gibt es Vorbehalte. Mhm. Ja, es sind auch dort eigentlich so gut wie keine. Ne? Wir wissen es nicht genau. Also viele von ihnen sprechen ja auch Russisch von den Ukrainer. Aber der ist so entzückend und der ist eben auch so engagiert dabei und der erklärt, der Vorteil ist eben, wenn du einen, also anders als in den B1, B2 Kursen, wo ja verschiedene Gruppen zusammensitzen, wenn du einen Deutsch-Russen hast, der dir Akkusativ, Genitiv und so weiter auch in deiner Landessprache erklärst, lernst du das Deutsch sehr viel besser. Und die haben zum Teil dadurch 6 Stunden Deutsch am Tag, also eben morgens ihre Kurse und nachmittags. Und er macht das eben an so einem Smartboard. Also die haben nachmittags 2x1,5 Stunden Deutschkurs. Und da sind mindestens 100 Frauen und Männer pro Tag. Und der streamt das live auch noch, weil eben nicht alle in dieses ukrainische Begegnungszentrum passen, in diesen Raum. Und das ist halt ganz toll, das ist halt ganz, ganz wichtig, weil viele von denen jetzt auch auf der Jobsuche sind. Wir sind also jetzt im nächsten Stadion, also zuvor.
Und Sabine, wenn ich dich da unterbreche, da sind ja die nächsten Probleme sofort da. Das ist auch völlig logisch. Es geht dann ja wahrscheinlich um Behördengänge, die sind ja auch total kompliziert, wenn du unsere Sprache nicht kannst.
Das ist sowieso, aber da gibt es eben, das ist ganz toll, wir haben am Anfang ja auch Ehrenamtliche aufgerufen über das Hamburger Abendblatt, da haben sich über 600 übrigens gemeldet.
Wahnsinn.
Und da sind eben etliche übrig geblieben, die haben jeden Tag so einen Behördenstamm oder Behördentisch, die haben dort ein Café, wo sie auch Mittagessen bekommen, aber dort ist eben, dort sind immer 2, 3, die dort sitzen und mit einem Dolmetscher, wir haben eben, wir zahlen auch Dolmetscher, also mal ganz, reden wir mal Tacheles, wir zahlen 16.000 ja. Euro als Hamburger Abendblatt-Verein durch Spenden jeden Monat an dieses Projekt. Das ist unser einziges Projekt, was wir wirklich voll finanzieren. Gerade Christel Otto hat gerade eben 100.000 gespendet. Das hat das wirklich auch gerettet. Es gibt eine Witt-Stiftung und auch andere Stiftungen, die immer mal wieder Geld reingeben. Aber es ist wirklich ein Projekt, was integrativ wirkt in die Stadt hinein. Wir bekommen jetzt auch gerade Besuch von stellvertretenden Bezirksamtleiterin, die sich das angucken soll. Und ich bin der Meinung, wir haben wirklich gezeigt, dass wir hier wirklich hohe Leistungen bringen, dass sie überdurchschnittlich schnell Deutsch lernen, dass sie eben jetzt auch kriegen das Jobcenter rein. Also es ist nicht so, dass es irgendwie ein, sagen wir mal, eine Oase und eine zweite Heimat für diese Leute ist, sondern wir sind ganz aktiv dabei, dass diese Ukrainerinnen, die jetzt so fantastisch Deutsch gelernt haben, auch in den Arbeitsmarkt kommen und Teil jetzt wirklich von Hamburg mehr und mehr werden. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt nach 2 Jahren dort erreicht haben und es eben noch weiter ausbauen wollen, eventuell sogar.
Also ich bin wirklich, sage ich jetzt nicht einfach nur so, da kennst du mich, glaube ich, gut genug. Ich bin mega beeindruckt. Finde ich wirklich toll, auch wie von vorne bis hinten das halt so eine durchgehende Linie auch hat, wie ihr euch das ausgedacht habt, wie das funktionieren soll. Du hast es eben selber angesprochen, normalerweise frage ich dich das immer am Ende, wenn wir über solche Projekte sprechen, weil wir müssen über Geld reden. Es geht ja gar nicht anders, es funktioniert ja nicht umsonst. Du hast eben eine gigantische Summe pro Monat genannt, 16.000 Euro und dann im Atemzug auch gleich eine 100.000er Euro Spende, freuen wir uns auch, ist ja völlig klar. Aber auf der anderen Seite, es sollte jetzt auch nicht abschrecken, oder Sabine, wenn jemand sagt, ich möchte spenden, jede Summe ist willkommen.
Ja, und deswegen, vor allem deswegen, weil wir das Projekt gerne erweitern möchten. Wir würden es gern vormittags auch für muslimische und arabische Frauen zukünftig anbieten. Auch Deutschkurse für die, auch Jobcenter für die, auch Beratung für die. Dass zum einen die auch aufeinandertreffen. Es gibt schon ganz gute Beispiele in Deutschland, die sowas zeigen. Und da brauchen wir natürlich weiterhin Spenden. Jede Cent zählt, weil wir eben auch Ferienprogramm anbieten, das reicht nicht aus. Ja, kann man sich ja also ausrechnen, 100.000 reicht nicht aus, um das wirklich weiter zu finanzieren. Und wir möchten das über das Jahr hinaus machen. Von daher unbedingt an Hamburger Abendblatt Hilft e.V., www.abendblatt-hilft.de auf die Seite gehen und spenden, spenden, spenden. Es tut uns und der Gesellschaft gut, wenn diese Frauen integriert werden.
Sabine, sensationell, was dort in dieser Einrichtung passiert. Hut ab. Wer helfen will, einfach nochmal in die Shownotes schauen. Episode 139. Toll, dass Sie dabei waren. Und es wäre natürlich auch toll, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Bäcker am Morgen gibt es durchgehend 7 Tage die Woche. Es gibt für uns praktisch kein Entkommen. Gleich noch das Kompakt-News-Update für all das, was noch in unserer Stadt passiert ist. Schnell unsere E-Mail-Adresse, egal was Sie auf dem Herzen haben. Idee für ein Thema, Kritik, Lob, das alles unter moinhamburg@abendblatt.de. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen.
Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Stadt und Schausteller sind nach Ende des Frühlingsdoms zufrieden. Mit 1,3 Millionen Besuchern sind zwar etwas weniger Menschen aufs Heiligengeistfeld gekommen als im vergangenen Jahr. Der Schaustellerverband spricht dennoch von einem starken Saisonauftakt. Am 26. Juli startet dann der Sommerdom. Ein Großteil der zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler wird im Sommer auf ihre Wunschschule kommen. Laut Schulsenatorin Xenia Bekeres liegt die Quote auch in diesem Jahr bei 95%. Die Zahl der Fünftklässler wird außerdem erneut ansteigen auf knapp 16.500. In Niendorf eröffnet die Sozialbehörde heute eine Pflegeeinrichtung für schwerkranke, obdachlose Menschen. Etwa 50 Bewohner werden in den kommenden Wochen dort einziehen. Bisher wurden sie im Winternotprogramm in Hammerbrook betreut. Ein vergleichbares Projekt wie in Niendorf gibt es in Hamburg bisher nicht.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.